Zuerst herzliche Grüße vom Kamm des Erzgebirges. Wenn ich in anderen Gemeinden bei uns in der Gegend bin, werde ich immer gefragt, ob schon Schnee liegt. Also es liegt noch kein Schnee. Es wird dieses Jahr noch ein bisschen dauern, hoffentlich. Die meisten von euch waren ja schon mal zu einer Hochzeit, wenigstens zur eigenen. Und bei manch einem liegt es ja sicher auch weit zurück. Und trotzdem hat man noch Erinnerungen. Und wenn ich mich da an meine Hochzeit erinnere, da fällt mir einiges ein, was da so schief gegangen ist. Das ist dann in der Regel so. Wir hatten als Trauprediger den Dietmar Meier, weil das die Bibelwoche war, wo wir uns kennengelernt hatten. Und der hatte weniger mit der Aufregung zu kämpfen auf dem Pult, vielmehr mit seiner Hose. Denn als er den Rednerpult betrat, platzte sein Knopf weg und er hatte bloß einen. Also hat er irgendwie versucht, die krampfhaft die Hose am Leben zu erhalten. Das ist bei mir heute kein Problem, ich habe 3 Knöpfe, da geht nichts schief. Ja, also ihr habt vielleicht schon die Ahnung, es geht heute um Hochzeit. Und so viele Hochzeiten gibt es in der Bibel nicht, die erwähnt werden. Ich habe das Thema auch überschrieben, er ist der Bräutigam. Ich möchte aber, bevor ich den Bibeltext lese, noch eine kleine Vorgeschichte erzählen. Und ich habe es als ersten Punkt genannt, ein Pharisäer aus Kana und 600 Liter Wein. Was haben die miteinander zu tun? Jesus hat ja seinen ersten Jünger in Galiläa gewonnen und er zieht dort durch das Land und trifft dort auch einen Philippus, den er einlädt. Und Philippus wiederum lädt einen gewissen Nathanael ein. Und das lesen wir im Johannes 1. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Dann sagt Philippus, komm mit und überzeuge dich selbst. Wer ein bisschen Geografie liebt, der wird dann mal auf die Karte gucken und da Nazareth und Kana, das sind ziemlich Nachbarorte, also nicht weit auseinander. Haben die sich irgendwie nicht gemocht? Ich erinnere mich, dass wir, als wir früher Fußball gespielt haben, also der wichtigste Sieg im Jahr war der gegen die Fußballmannschaft des Nachbarortes. Das war einfach so. Woher kommt diese Ablehnung, dieses Nathanael? Er geht dann doch mit und da sagt Jesus zu ihm, schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich gesehen, ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Und dann sagt Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Plötzlich diese Wandlung. Und Jesus sagt, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres erleben. Ist ja dann auch passiert, wir werden es gleich lesen. Sehr interessant, denn Nathanael war wahrscheinlich ein sehr gebildeter Mensch. Denn dieser Hinweis, dass er unter dem Feigenbaum saß, das ist kein Hinweis, dass es ein Gärtner war oder ein Pflanzenliebhaber, sondern damals war es üblich, dass die Pharisäer, vor allem die Schriftgelehrten, ihre Studien unter Bäumen betrieben. Ja, die saßen nicht im Büro, am Schreibtisch, sondern unter einem Baum. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Mensch, dieser Nathanael, ein hochinteressierter Mensch ist, der da forscht und studiert und natürlich die brennendste Frage damals, wo ist der Messias zu finden, wann kommt er und so weiter. Warum lehnt er diesen Messias Jesus ab? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nazareth liegt mitten in Galiläa und auch noch ein paar geschichtliche Informationen. Unter Tiglath-Pileser, diesem Assyrerkönig, wurden ja große Teile dieses Landes weggeführt. Er siedelte dann um, Heiden wurden dort angesiedelt. Später hat sich das noch weiter vermischt. Ein bisschen was erleben wir ja heute in Deutschland. Da kamen Aramäer, Araber, Phönizier, Griechen. Und es war dann so eine richtige Mischbevölkerung in Galiläa. Und deshalb haben fromme Juden auch dieses Galiläa abgelehnt. Das war für sie heidnisch, unrein. Da kann der Messias nicht herkommen aus Nazareth, aus diesem heidnischen Gebiet. Umso erstaunlicher, dass er jetzt plötzlich sagt, Jesus ist der König. Du bist das. Wie das? Entscheidend ist wohl, dass sich Nathanael auf Jesus einlässt. Gut, okay, ich gehe mit, ich schaue mir das mal an. Ich lehne das also nicht bloß innerlich ab, aufgrund meiner Bildung und meines Wissens, was ich darüber habe, sondern ich höre mir das mal an. Und so gerät er an diese Sache mit diesen 600 Litern Wein hinein. Wir lesen uns Johannes 2, also aus dem Johannesevangelium Kapitel 2. Da findet diese Hochzeit direkt in seinem Heimatort statt. Johannes berichtet uns hier, Kapitel 2, Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser geköstet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihm. Das wird uns hier berichtet, diese Geschichte. Noch eine Frage vorab, bevor wir richtig einsteigen. Warum schreibt Johannes überhaupt sein Evangelium, fragt man manchmal. Es gab ja schon 3 und er schreibt es vielleicht 50 Jahre später. Sind ihm da ein paar Sachen noch wichtig geworden, wo er gedacht hat, das haben die anderen vergessen? Ich glaube nicht. Das Johannesevangelium ist ja eine apologetische Schrift, also eine Verteidigungsschrift. Und nach diesen 50 Jahren wurde gerade Jesu Messianität stark angegriffen, zum Beispiel von der Gnosis. Und Johannes schreibt das ja auch am Ende seines Evangeliums. Es gäbe viel zu berichten und viel mehr, die Bücher würden nicht ausreichen. Aber was hier geschrieben und berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Also Johannes hat ja eine ganz klare Botschaft. Dieses Wunder, da geht es nicht bloß um ein schönes Wunder, sondern da steckt noch eine ganz andere Botschaft drin, dass Jesus der Messias ist, damit ihr an ihn glaubt als den Messias, den Sohn Gottes. So steht es in Johannes 20, Vers 31. Ich habe also an diesen Text 3 Fragen gestellt. Welche Bedeutung hat dieses Wunder Jesu und jetzt diese 3 Gedankengänge im gesellschaftlichen Kontext, also im Umfeld der damaligen Zeit, dann B, im religiösen Kontext und nicht zuletzt auch im heilsgeschichtlichen Kontext? Und das habe ich auch mit Punkten überschrieben. Der erste ist: nicht Herakles, auch nicht Dionysios, sondern Jesus. Also kommen wir zuerst zum gesellschaftlichen Umfeld. Damals Hochzeit hatte einen sehr hohen Stellenwert. Sehr hoch. Und es war der Höhepunkt des Lebens. Also wer geheiratet hat, von da ab ging es wieder bergab. War der Höhepunkt im Leben erreicht. Und es gibt viele rabbinische Zitate. Ich sage bewusst, das ist nicht meine Meinung. Aber eins möchte ich nochmal sagen. Jeder Mensch, also jeder Mann, der keine Frau hat, ist eigentlich kein Mensch. Also so weit ging man. Das Hochzeitsfest war Beginn der Ehe, aber auch der Mutterschaft. Es war nicht nur natürlich, sondern Gott gewollt. Man könnte das jetzt mit vielen Stellen belegen. Und auch Jesus setzt ja hier ganz bewusst ein deutliches Ja zu diesem Natürlichen. Denn zu einem damaligen Fest gehörte Wein dazu. Er hat ja nicht gesagt, ist gleich gut, da haben wir mit den Alkoholikern kein Problem oder was weiß ich. Sondern er erfüllt ja diesen Mangel. Das Fest wäre sonst nicht rund gewesen. Ich komme später noch drauf. Aber was haben denn seine Gegner gesagt? Matthäus 11 liest man, Johannes ist gekommen, hat gefastet und keinen Wein getrunken, also sein Vorläufer. Und schon hat es geheißen, er ist von einem bösen Geist besessen. Also Vorsicht bei dem Mann. Und bei Jesus, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jeder Mann. Ja, bei diesem Fest auch. Genehmigt sich auch sein Glas Wein. Und da heißt es, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund, der Zolleinnehmer und Sünder. Also in diesem Spannungsfeld bewegt sich das. Es ist hier scheinbar eine große Hochzeitsgesellschaft. Die griechischen Begriffe drücken das aus. Also das waren wohlhabende Leute. Da waren also nicht bis 10 Mann da, das war eine große Hochzeitsgesellschaft. Die Freunde des Bräutigams waren für die Organisation verantwortlich. Und es war echt eine Herausforderung, muss ich sagen. Denn diese Hochzeit ging 7 Tage. Und man musste die Gäste 7 Tage lang bei Laune halten. Es war also nicht nur, dass schönes Essen gab, sondern Musik, Tanz, Rätsel, Spiele. Und macht das mal so, dass 7 Tage lang das alles schön für alle zufriedenstellend ist. Im Vorfeld der eigentlichen Hochzeitsfeier fanden entscheidende Dinge statt. Da ging also der Vater des Bräutigams los und wählte eine Braut aus. So war das halt. Wenn der Sohn Glück hatte, konnte er da ein bisschen mitreden. Also es war aber nicht immer so, es war eher selten. Dann haben die Väter untereinander dann Preis ausgehandelt. Und wenn das alles okay war, dann hat man da noch eine gewisse Zeremonie gemacht mit, was weiß ich, das will ich jetzt mal weglassen alles. Also das waren verschieden auch. Und der Vater der Braut, der hat dann ein bisschen was gekriegt. Ich habe 3 Töchter, ich hätte dann vielleicht, wenn sie alle 3 verheiratet gewesen wären, eine kleine Kuhherde gehabt oder irgend sowas. Hätte passieren können. Die Verlobung war also rechtlich dann abgeschlossen. Die waren also rechtlich ein Ehepaar. Aber sie lebten noch getrennt. Der Bräutigam müsste jetzt schnellstens da ein Wohnhaus oder irgendwas bauen, damit die dann was hatten. Und es zog sich in der Regel auch noch ein Jahr oder länger hin. Also war die Hochzeit dann ein sehr freudiges Ereignis, wenn sich die 2 mochten natürlich. Das ist noch die Bedingung. Und da sind wir jetzt hier. Welche Bedeutung hat dieses erste Wunder Jesu im religiösen Kontext? Und hier kommen wir zu meiner Überschrift. Hier in Galiläa gab es eine Gottheit, die war ganz prägend für das Leben dieser Leute. Es wohnten nachher viele Heiden. Dionysius. Die Römer nennen diesen Gott Bacchus, der Gott des Weines, unter anderem. Und Sepphoris, eine Stadt, auch die gleich in der Nähe liegt, da hat man Ausgrabungen gemacht und interessante Dinge zutage gefördert. Und sehr wahrscheinlich war Jesus auch in dieser Stadt, kommt zwar nicht in den Evangelien vor, der Name, aber als gelernter Bauhandwerker muss man sehr, sehr, sehr vermuten, dass er da zusammen mit seinem Vater dort auch Aufträge abgearbeitet hat, denn Nazareth war ja bloß ein ganz kleines Dorf. Und man hatte also Mosaiks ausgegraben und auf einem solchen Mosaik ist eine ganz interessante Szene. Da kämpft dieser große Held der Antike, der größte Held der Antike, Herakles, mit Dionysos. Aber diesmal geht es nicht um irgendwelche körperlichen Kräfte, sondern die machen da ein Wetttrinken. Also wer den meisten Wein verträgt. Herakles wurde ja von den Göttern in den Himmel gehoben, er wurde ja vom Mensch zum Gott, weil er so viele Heldentaten vollbracht hatte. Aber hier wird seine einzige Niederlage dargestellt. Denn Dionysos gewinnt das Wetttrinken. Also Herakles liegt unterm Tisch. Dieser Gott Dionysos war für die Gäste mit anwesend, hier bei dieser Hochzeit, im Wein. Es war ja der Gott des Weines. Und die Botschaft ist hier eindeutig. Wenn dieser Jesus, dieser Rabbi, in der Lage ist, besseren Wein zu machen als ihr Dionysos, dann ist er auch der stärkere Gott. Das war die Botschaft für diese Leute, die in diesen Kategorien dachten. Und wenn Dionysos im Wein selbst ist und Jesus ist in der Lage, sozusagen diesen Gott selbst zu erschaffen, dann ist er nicht auf gleicher Ebene der gleiche Gott, sondern da sind gewaltige Abstände dazwischen. Da ist ein Klassenunterschied, wie vielleicht zwischen Chemnitzer FC und Bayern München. Also das sind nicht auf gleicher Ebene. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter, so steht es in der neuen Genfer Übersetzung, die ich gerne nehme. Und Jesus hat dann befohlen, füll die Krüge mit Wasser, und sie haben das getan. Und tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Also einen von diesen Freunden des Bräutigams, der da den Hut auf hatte. Hier wurde er genannt als Speisemeister, aber das war einer von den Freunden, der da die ganze Logistik in den Händen hielt. Und er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Und dann ruft er den Bräutigam herzu und sagt, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an, du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Starker Vorwurf hier. Ein dritter Punkt, nicht ohne meine Mutter oder doch ohne meine Mutter. Welche Bedeutung hat dieses erste Wunder Jesu im heilsgeschichtlichen Kontext? Und das ist ja das Eigentliche, weshalb wir Bibel lesen. Wir wollen ja nicht unbedingt bloß die gesellschaftlichen Verhältnisse kennenlernen, sondern welche Botschaft hat Gott hier an uns und an die damaligen Leser natürlich zuerst, zur Zeit des Johannes? Wir hatten es ja gelesen, auch Maria ist eingeladen, die Mutter Jesu. Und wenn man auf die Karte guckt, ist gleich um die Ecke. Sehr wahrscheinlich haben die sich gekannt, also könnte sein. Vielleicht sogar verwandtschaftliche Verhältnisse lagen hervor oder auch, dass sie durch Nathanael, der ja aus Kana stammt, da jetzt mit hineingekommen sind in diese Hochzeitsgesellschaft, also mit eingeladen wurden. Die Mutter Jesu nahm jedenfalls daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Hier hat sicher Nathanael eine Rolle gespielt. Während des Festes ging der Wein aus, da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Ich hatte es ja vorhin schon angekündigt, das ist so eine Sache damals gewesen, wenn Wein gefehlt hat. Es ist ja immer negativ in der Öffentlichkeit, wenn was fehlt. Man merkt sich ja bei Hochzeiten, habe ich ja schon gesagt, immer die Sachen, die nicht funktioniert haben. Als mein Schwager heiratete, Markus Scheller, werden manche kennen, denke ich, da verzögerte sich plötzlich das Abendbrot stark. Dann haben wir auch gedacht, was ist denn hier los? Und dann haben wir erfahren, dass der Schwiegervater losgefahren, also die haben ja in Oberlungwitz gewohnt und die Hochzeit war woanders. Man hatte das Brot vergessen. Also Mangel. Na gut, wir haben es überlebt. Irgendwann ging es dann trotzdem los. Aber hier fehlt Wein. Und wir können uns das nicht vorstellen. Wir machen ja manchmal Feste ohne Alkohol. Aber wir können uns nicht vorstellen, das war der absolute Super-GAU. Was Schlimmeres könnte nicht passieren. Man hätte Jahre danach noch gespottet über dieses Paar. Die waren durch in den Dorf. Das durfte auf keinen Fall passieren. Und wer das säkuläre Literatur dazu liest, das ist wirklich so, auch jetzt noch teilweise im Orient. Denn da ist eine Eigenschaft, die Freigiebigkeit, die steht über allen. Also wenn jemand großzügig ist, da gilt was. Aber wenn dann was mangelt, geizig, da hat sie knapp kalkuliert oder was weiß ich. Und das war Hauptaufgabe des Bräutigams, der musste dafür gerade stehen. Niemals von Gästen. Warum sich hier Maria engagiert, das wäre jetzt die Frage. Ich glaube, da kommen wir dann auch der Botschaft näher. Warum belästigt Maria ihren Sohn? Sagt er schon, es war niemals hatten die Gäste da mit was am Hut. Es ging dir nicht mal was an. Ich habe in einer feministischen Sache gelesen, Frauen kennen Zeitpunkte besser als Männer. Also Maria hat es ja besser eingeschätzt. Gut, wissen wir, was es da alles für Ideen gibt. Oder Jesus besaß im nahegelegenen Nazareth Weinreserven. Da hat er also einen dicken, großen Weinkeller. Wir haben es ja heute früh gerade gelesen. Eigentlich hat er nichts gehabt. Oder hat er im Bekanntenkreis potente Weinbesitzer, irgendein Weingutinhaber oder was? Jesus sagt zu Maria, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Trotzdem geht dann Maria zu den Dienern und sagt, tut immer, was er euch sagt. Warum? Er hat ja doch deutlich gesagt, lass mich in Frieden. Ich glaube, Maria rechnet hier mit andersartiger Hilfe. Wie kommt sie darauf? Jesus hat doch bisher nichts Ähnliches, Erstaunliches getan. Woraus schlussfolgert sie das? Ich lese das jetzt mal nicht alles. Aber Lukas 1, da kommt ja dieser Engel und sagt, was mit diesem Sohn geschehen wird, den sie bekommt. Er wird groß sein, er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommenschaft Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Dein Sohn. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Das war für sie unvergessen, was damals geschehen war, als ihr Sohn geboren wurde. Oder dann später, als Jesus 12 Jahre alt ist, da geht er in Jerusalem verloren, mitten im Fest. Kann passieren, okay. Sie haben ihn mitten im Tempel wiedergefunden, als er dort mit hochgelehrten Pharisäern disputiert hat. Was sagt denn der Jesus? Zuerst machen ihm die Eltern den Vorwurf, wie könntest du uns das andünen? Diese Angst, die wir um dich hatten. Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Und was sagt Jesus? Entschuldigung? Nein. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Ja? Dein Vater und deine Mutter haben dich doch gesucht. Seine Mutter behielt alle diese Dinge im Gedächtnis. Und die Person, die am genauesten wusste, dass Jesus keinen leiblichen Vater hatte, das war doch Maria. Die selbst wusste das doch. Alle anderen mussten das glauben, wenn das jemand sagte, aber sie selbst war ja die Zeugin schlechthin dafür. Sie wusste, der Vater ist nicht Josef und auch kein anderer Mann, kein römischer Soldat oder was es denn alles so für Behauptungen gibt. Das ist der Heilige Geist, Gott selbst. Und dieser älteste Sohn, der lässt sie jetzt schon 30 Jahre warten. Jetzt ist doch mal die Gelegenheit, versteht ihr? Jetzt müssen wir ein bisschen schubsen vielleicht. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagt Jesus, und er meint damit nicht, ich lasse mir von dir nichts sagen. Darum geht's nicht, keinesfalls. Obwohl Maria an die Bestimmung Jesu glaubt, steht es ihr aber nicht zu, sozusagen den Plan zu machen, wenn Jesus was zu tun hat. Das ist doch die Aussage hier. Und das sagt ja Jesus auch sehr deutlich. Und auch an anderer Stelle lesen wir das immer wieder, wie sich da Jesus verwehren muss und sagen muss, Leute, nicht wie ihr euch das denkt, läuft das, sondern mein Gott hat einen Heilsplan. Und da steht genau drin, wann was getan oder zu tun ist und ich bin dem genau gehorsam. Einmal will ihn ja Petrus drängen zu irgendwas. Da sagt Jesus, geh hinter mich, Satan. So rabiat muss er das abwehren, diese Versuchung auch, sich da von Menschen antreiben zu lassen. Und das ist ja auch hier die Situation. Jedenfalls, und das muss man auch sagen, ist eine Zurechtweisung mit Anstand, nicht wahr? Also er weist seine Mutter deutlich zurück, aber mit Anstand. Und Maria, und das ist auch eine Frau mit Charakter, die akzeptiert das. Die fängt dann nicht an zu diskutieren, so geht es nicht weiter, du musst endlich mal und sonst was, sondern sie akzeptiert das und gut, der wird schon wissen, wenn er das so sagt, was richtig ist. Immer noch diese Frage, welche Bedeutung hat dieses erste Wunder Jesu im heilsgeschichtlichen Kontext? Und mein letzter Punkt, glücklich, wer zum Hochzeitsfest eingeladen ist. Wir müssen uns ja vergegenwärtigen, diese 600 Liter Wein, wer schafft das, das wegzutrinken? Es kann nie im Sinne Jesu gewesen sein, dass die dann alle betrunken irgendwo rumlagen. Aber wenn das jetzt bloß ein kleiner Becher gewesen wäre, da hätte manch einer sagen können, na, das war so ein kleiner Zaubertrick, nicht wahr? Aber 600 Liter Wein sind ja einige Wassereimer, nicht wahr? Also da kann man ganz schön schleppen erstmal. Die Diener haben ganz schön geschwitzt, vermutlich. Da kann man nicht tricksen. Das geht nicht. Und es hat auch niemand so irgendwo im Nebenraum stehen, so eine große Menge. Es war eindeutig eine sensationelle Sache. Das haben alle Leute mitbekommen, die das dann gemerkt haben. Und für fromme Menschen, die hier anwesend waren, war das ein Schöpfungswunder, natürlich. Und natürlich ist hier die Göttlichkeit, die Messianität Jesu sichtbar geworden, selbstverständlich. Für die Heiden hatte ich ja schon gesagt, die Überlegenheit Jesu über ihren Gott Dionysius. Das haben die ganz deutlich gemerkt. Und für die anwesenden frommen Juden war das auch eine erstaunliche Beobachtung. Nicht nur das Wunder selber, sondern die Botschaft, die dahinter steckt. Nämlich, Jesus sorgt für den Hochzeitswein. Und damit übernahm er die Stelle des Bräutigams. Das war Aufgabe des Bräutigams. Er übernimmt jetzt diese Rolle hier. Zwei Kapitel weiter liest man dann, da kommen die Johannesjünger zu Johannes und sagen, hier, also da ist dieser Jesus, der tauft auch. Was ist denn da los? Und ganz bemerkenswert, was Johannes antwortet. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er, also über den ihr euch ja beschwert, er ist der Bräutigam. Ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude jetzt. Jetzt ist sie vollkommen. Und so konstatiert dann Johannes auch, wir haben das auch gelesen im 11. Vers, durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Genau was die Absicht auch dieses Johannesevangeliums ist, das geschieht hier. Jesus ist der wahre Bräutigam und sie glauben an ihn. Er ist dieser messianische Bräutigam, auf den sie gewartet haben. Und man glaubte ja daran, dass dieser Messias ein großes Fest veranstaltet, ein großes Hochzeitsmahl. In den Propheten finden sich da sehr viele Texte, die das auch aussagen. Das war auch die Hoffnung der Menschen, dass dies bald geschehen würde, dass Gott dieses Reich aufrichten würde und sein Messias dann dieses Fest feiern würde. Stelle kennen wir alle noch aus der DDR-Zeit, nicht wahr? Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Winzermessern, im Propheten Micha. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock, also Wein gibt es da genug in diesem neuen Reich Gottes, und unter seinem Feigenbaum. Also die werden sich auch noch mit den Schriften Gottes befassen und studieren. Und Jesus selbst sagt ja bei seinem letzten Abendmahl, und wir haben ja jetzt dieses Gedächtnismahl auch wieder in diesem Sinne gefeiert sicher, Matthäus 26, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Also er diesen Ritus eine ganz andere Bedeutung gibt, und da sagt er, von nun an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, also vom Wein, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Also dieses Hochzeitsfest, dieses messianische Fest, was einmal sein wird. Etwas später, nachdem dieses Mahl hier gefeiert wurde, ein paar Tage später, nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden war, schließt sich der Kreis auch für Nathanael. Wenn wir jetzt Johannes 21 lesen würden, ist dieser Nathanael unter diesen Jüngern, die dort dem auferstandenen Jesus begegnen. Und er wird sagen, gut, dass ich mich habe damals von Philippus einladen lassen. Und gut, dass ich die Einladung Jesu angenommen habe. So kann ich jetzt das alles so miterleben und diesen auferstandenen Jesus begegnen. Und ich habe diesen wahren Bräutigam schon mal kennengelernt. Das Fest steht noch aus, aber ich bin dazu eingeladen. Offenbarung 19, lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Und dann glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Ich möchte uns zwei Fragen mitgeben zum Nachdenken. Sind wir auch solche Leute wie Philippus, die Menschen einladen, um mit diesem wahren Bräutigam in Kontakt zu kommen, mit diesem Jesus von Nazareth? Und sind wir solche Leute vielleicht, das ist die zweite Überlegung, die sich auch selbst so wie Nathanael einladen lassen, sich darauf einlassen. Philippus hat ja gesagt zu Nathanael, komm mit, sieh dir's an. Und wenn jemand da unter uns ist, dann lass dich doch einladen, sieh dir das mal an. Glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Albert Frey hat sehr schöne Lieder geschrieben, mit sehr schönen Liedertexten, und auch im neuen Liederbuch ist da eine ganze Menge drin, im roten ja auch schon. Und da heißt es in einem seiner Lieder, es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Und dieses Lied heißt Anker unter Zeit. In meinem neuen Liederbuch ist die Nummer 180 und ich Guck mal, die 610, und das würde ich gerne noch vorschlagen, dass wir das gemeinsam singen.